Wer ist Jesus? Die Jünger hatten das Ohr an der Masse. Als Jesus sie fragte, für wen die Leute ihn halten, da mussten sie nicht wie Erik und Aaron erst eine Umfrage machen, da hatten sie schon die Antworten parat. Eine Neuauflage des Täufers Johannes oder des Propheten Elias oder bei anderen Evangelisten auch Jeremias oder eines der Propheten. Was hätten wir so gesagt? Wir waren ja nicht alle gefragt worden vorhin, wer Jesus ist. Vielleicht hat sich mancher auch ein bisschen geärgert, weil er nicht gefragt worden ist. Ich hätte ja doch sowas Schönes sagen können, was Jesus bedeutet. Ich habe in der letzten Woche ja einige gefragt. Manche lehnten sich erstmal so zurück und sagten, ja, eine gute Frage. Wer ist Jesus? So ein bisschen Aufschub erstmal holen. Und da habe ich so gedacht, als Christen sollten wir das ja eigentlich wissen, aber mir geht es ja auch oft so, wenn ich so gefragt werde, so überraschend, ja, da sagt man erstmal eine gute Frage. Wenn jemand ein Interview macht, dann hört er gern zeitnah eine klare Antwort. Wenn wir allerdings von einer Frage überrascht werden, kann uns unsere spontane und vielleicht auch unreflektierte Antwort hinterher etwas unangenehm sein. Mensch, ich wollte es doch eigentlich ganz anders sagen. Warum habe ich es jetzt so gesagt? Und manchmal schleudern wir dabei bei so einer spontanen Frage auch eine Antwort an die Öffentlichkeit, die ist geradezu genial. Manchmal entstehen dadurch gute Witze, weil jemand etwas gesagt hat, das ist ja wirklich lustig, wie du das gesagt hast. Oder auf einmal kommt eine Wahrheit zum Tragen. Da sagt man sich, das habe ich ja selber so noch nie gedacht. Jetzt habe ich es gesagt. Und andere halten das, was du da gesagt hast, sogar für sehr klug, für sehr gelungen. Und überall sieht man nun so übereinstimmendes Nicken und Staunen. Und du sagst vielleicht ganz bescheiden, ach, das ist mir nur so eingefallen. Das ist mir nur so eingefallen. Ja, wie kann dir denn sowas einfallen? Sprecht ihr vielleicht beim Abendbrot über solche Themen? Oder liest du so viel? Oder machst du dir über solche Themen so viel Gedanken? Und du sagst, das ist mir so eingefallen, zugefallen. So wie früher Gerd Müller vor dem gegnerischen Tor. Da kam der Ball. Also der ist ja nicht richtig gut aufgepumpt oder der Boden federt nicht. Von oben und Drehung und das Ding rein. Ich weiß nicht, wer jetzt so die Abstauber sind. Aber früher war das so zu meiner Zeit. Schon eine Weile her. Gerd Müller. Wer sagt, wen haben wir im Angebot? Ja? Morgen. Gut. Ich bin da nicht so auf dem Laufenden beim Fußball. Aber das ist etwa so, dass Jesus mit der Frage, wer sagen denn die Leute, dass ich sei, die Vorlage gibt? Und Petrus haut mit seiner Antwort den Ball rein. So wie Müller. Und sagt, du bist der Christus. Das aber ein Tor. Also in dieser Situation, als Jesus so fragt und Petrus so antwortet, da war das Tor. Was für eins. Diese Antwort schindet Eindruck. Heute dagegen, wenn wir es so wiederholen, du bist der Christus, dann klingt das relativ blass. Aber in dieser Situation, das war ein Meilenstein im Leben Jesu, diese Antwort. Und das Wort Meilenstein verwende ich ganz bewusst, weil für euch sechs ist der heutige Tag ja auch ein Meilenstein. So ein Meilenstein auf dem Weg von eurer Kindheit, die ja schon jetzt so im Wesentlichen hinter euch liegt. Bei Lea schon ja schon über ein Jahr oder so, ne? Also da sagt man so, 14 bin ich ja schon. Und jetzt kommt so die andere Zeit der Jugend. Das ist ein Meilenstein. Man könnte vielleicht auch sagen, das ist so ein biografischer Knotenpunkt, so wie bei so einem Getreidehalm, da ist wieder mal so ein Knoten, dann geht es wieder weiter, dann geht es in die Länge weiter. Aber wenn ein Mensch in Jesus von Nazareth den Christus erkennt, dann geht es nicht einfach nur so weiter, nicht nur einfach in die Länge. Jedenfalls bei Jesus nicht. Diese Aussage des Petrus lesen wir nicht nur bei einem Evangelisten. Das haben wir bei manchen Bibelstellen im Neuen Testament, in den Evangelien. Die steht nur bei Markus oder nur bei Johannes. Aber diese eigenartigerweise lesen wir bei allen vier Evangelisten. Welche waren das eigentlich? Die vier Evangelisten. Frag mal die erste Reihe hier so. Heute Morgen in der Badewanne fiel mir noch ein, es gab mal ein Spiel, das hieß Mama Joe. Wer kennt denn das? Mama Joe. Ein paar kennen das, ja. Und da ist ja schon viel mitgesagt. Wahrscheinlich hat das mal Martin, Markus und Johannes erfunden. Aber so könnte man sich das ja auch merken. So Mama Lu Jo, müsste man dann vielleicht sagen. Also, Erik, du hast drauf.
Matthäus?
Ja?
Markus,
ja?
Lukas und Johannes.
Ja, also Erik hat unter den freiwilligen Sachen, die man lernen durfte, die Bücher der Bibel gelernt. Und das ist ja voll da. Danke. Ab diesem Moment, als Petrus das sagt, du bist der Christus, ab diesem Moment wandert Jesus mit seinen Jüngern auf Jerusalem zu. Denn das Geheimnis der Person ist gelüftet durch Simon Petrus. Nein, nicht durch Simon Petrus. Jesus antwortete und sprach zu ihm, das ist jetzt ein anderer Evangelist, gleicher Text, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Diese Antwort gab Simon Petrus nicht, weil er mit seinem Vater, Jona, beim Abendbrot darüber gesprochen hat, so wie wir das vielleicht hier und da tun, sondern weil es ihm Gott geflüstert hat, weil es ihm Gott offenbart hat. Steilvorlage von oben und rein. Das ist allerdings kein Einzelfall. Seitdem haben Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten der Welt solches Offenbaren Gottes erlebt, dass ihnen auf einmal wie Schuppen von den Augen fielen und sie wussten, wer Jesus wirklich ist. Nicht nur Jesus von Nazareth da irgendwo in der Sandwüste umhergelaufen, sondern der hat was mit mir zu tun. Ja, da sind wir eigentlich mit der Predigt schon fertig. Das war's. Wir fassen nochmal zusammen. Jesus fragte, ihr aber, was sagt ihr, dass ich sei? Petrus antwortete, du bist der Christus. Oder andere Übersetzungen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war's schon. Ich finde übrigens gut, im Bibelunterricht einen Überblick über die Bibel zu bekommen. Aber was ja viel schöner wäre, aber das kann man nicht machen, das kann man als Lehrer nicht machen, dass wir auf die Frage, wer ist Jesus, eine Antwort geben könnten, eine ganz persönliche Antwort. Weil wir eben gehört haben, Fleisch und Blut können uns das nicht vermitteln, sondern das kann uns nur der Vater im Himmel vermitteln. Oder wir würden heute sagen, der Heilige Geist kann das in uns wecken. Dieses Vertrauen zu Jesus. Die Predigt ist fertig, aber nur im Prinzip. Sie hat noch einen zweiten Teil. Der erste Teil heißt, wer ist Jesus? Und der zweite Teil heißt, was wir aus ihm machen. Haben wir noch so viel Kraft oder sollen wir den ersten Teil Schluss machen? Gut. Was wir aus ihm machen, was machen wir mit Jesus? Was haben die damals mit Jesus gemacht? Damals war der Hohe Rat in Jerusalem schon hinter ihm her und schickte seine Leute nach Galiläa, ihn zu belauern und womöglich auszuliefern. Solange ihn aber das begeisterte Volk umdrängte, kamen sie nicht an ihn ran. Erst nachts, wenn sich die Versammlung auflöste, dann bot sich Gelegenheit, ihn zu verhaften. Aber dann sahen sie ihn immer wieder in ein Boot steigen und in der sinkenden Nacht verschwinden, ohne dass sie wussten, wo er an Land gehen würde. Jesus befand sich also immer auf der Flucht. Der allmächtige Jesus nahm also solch ein Flüchtlingsleben auf sich, um in dieser Form noch möglichst vielen Armen, Kranken und Besessenen das Reich Gottes zu bringen. Das las ich so bei Adolf Pohl, einem meiner früheren Dozenten. Und ich dachte dabei an ein Spiel, an das Spiel Scotland Yard. Wir sprachen gestern in der Jugend darüber und man gab mir solche Black Tickets. Kennt jemand Scotland Yard? Oh, da sind mehr als vorhin. Scotland Yard, ja. Also mit den Dingern kann Mr. X untertauchen. U-Bahn fahren, Bus fahren, Boot fahren, Taxi fahren. Und dieser Mr. X, der steht auf einmal für mich auch so ein bisschen für Jesus. Und im Griechischen schreibt man ja Christus mit G, also so ein X, habe ich mir auch mal so hingeschrieben, für Jesus Christus mit X. Der wurde natürlich nicht von Scotland Yard gejagt, sondern von der jüdischen Religionsbehörde. Da kann man sich ja drüber wundern und ärgern und sagen, warum waren die immer hinter ihm her? Was machen die mit ihm? Aber eigentlich könnten wir auch die Frage stellen, was machen wir eigentlich mit ihm? Was machen wir mit Jesus? Also wenn wir schon beim Spielen sind, so bei Scotland Yard oder so, wo man Figuren setzt, und dann passiert es vielleicht häufig, dass wir Jesus einfach mal so, wenn es nach unseren Regeln geht, aus dem Spiel nehmen. Wir machen unsere eigenen Regeln. Denn manchmal passt er irgendwie gar nicht. Also diese Spielfigur passt nicht zu dem Spiel, das wir spielen. Wenn wir es nach unseren Regeln machen. Der Glaube ähnelt so für mich so einer alten Maschinenhalle. Die ist noch gut erhalten, aber man hat so ziemlich alles, was drin war, demontiert. Aber das Gebäude macht noch etwas her. Und schön hergerichtet kann man darin auch schön feiern, in so einer alten Maschinenhalle. Und nun mal so nachgefragt, wenn jemand die Halle mieten will, dann fragen die Vermieter, die neuen, jetzt waren ja so Glaubenstage in unserem Fernsehen, haben wir ja gesehen, da sind ja viele Themen angesprochen und man errichtet ja alternative Gebäude, also warum nicht so eine Maschinenhalle. Und dann machen die so Feierlichkeiten, dann fragen sie so, wie hätten sie es denn gerne bei der Feier? Weiße Tischdecken, grüne Kerzen, grüne Servietten und mit dem Kreuz, mit oder ohne? Haben sie einen Redner? Ach, ein Pastor, ja, ist ja auch niedlich. So und sonst, so mit Versprechen und mit Segen, mit Jesus, ja. Wie war das Kalbsbraten mit Trüffel, ja? Okay. Ja, also man meint es letztlich doch gut. Und man stellt sich alles zusammen. Und Jesus gehört zur Manövriermasse. Er gehört in die Kategorie Blumen, Kerzen und Servietten. Beiwerk eben. Und das war bei Petrus, unser Torschütze von eben, ja nicht anders. Ich lese mal den Text weiter. Markus 8, 31 bis 33. Und er, Jesus, fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Die Bibel spricht auch von den Werken des Teufels. Mit dem haben wir es ja nicht so. Und der kommt ja auch eigentlich in unseren Predigten nicht vor, aber hier kommt er im Text vor. Deswegen darf man darüber wohl nachdenken und sprechen. Wir haben es mit ihm nicht so, aber eigenartigerweise hat er sich in den Jüngerkreis hineingeschlichen. Und zu glauben, in einer christlichen Gemeinde gäbe es keinen Satan, wer das glaubt, denkt naiv. Der Jüngerkreis war ja die beste Zielscheibe für den Satan. Das hatte Jesus seinen Jüngern ja auch angekündigt. Also der wird euch durchrütteln. Und da denken wir an unser altes Spielzeugsieb mit dem Kies, wo wir da rütteln und rütteln, so etwa. Wie der Sand darin durchgerüttelt wird, so rüttelt der Satan auch den Jüngerkreis und die Gemeinde Jesu durch. Und er brachte die Jünger ja tatsächlich richtig durcheinander. Da erhob sich unter ihnen Ehrsucht und Überheblichkeit, das Streben nach Macht, nach dem Motto, Macht gibt dir keiner, Macht musst du dir nehmen, und Rivalität, aber da gab es auch Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Und der Höhepunkt dieser ganzen Anfechtung, das war wohl die Schläfrigkeit der Jünger im Garten Gethsemane, als Jesus sich da darauf einstellt, nun gefangen genommen zu werden und gequält und hingerichtet. Und die Jünger schlafen. Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Warum hatte es der Durcheinanderbringer gerade auf die Jünger abgesehen? Sie waren die Zeugen, sie hatten gehört und gesehen, was Jesus sagte und was er tat. Und sie haben den Erlöser dieser Welt kennengelernt. Sie waren die Evangeliumsträger, die Garanten, dass das Evangelium um die Welt getragen wird. Und das ist ja passiert, sonst säßen wir heute nicht hier. Aber dann nach dem Willen des Widersachers Jesu sollte es gar nicht erst ein Christuszeugnis geben. Wie könnte das Christuszeugnis denn eher verhindert werden, als wenn man das Miteinander der Jünger misslingen lässt und das Verhältnis zu Gott ebenso? Wenn das passiert, was soll dann werden? Also was wäre effektiver, um Christus zu verhindern, als untereinander Zwietracht zu sehen und das Verhältnis zu Jesus mit Misstrauen zu besudeln? Auf jeden Fall sollte Jesus vom Sockel, was heißt Sockel, er ist ja kein Säulenheiliger, er musste weg vom Kreuz. Das passte irgendwie nicht, dass Jesus sich ans Kreuz nageln lässt. Und da holzt der Satan den Torschützen von eben, den der eben noch die Vorlage genutzt hat und den Treffer erzielte, du bist der Christus, unser Fels, wie Jesus an anderer Stelle in dieser Geschichte sagt, er sagt, du bist Christus, er sagt, du bist der Fels, Petrus. Dann benutzt der Satan diesen Felsen und macht ihn sich zunutze. Der wird geholzt, aber er wird gar nicht so brutal geholzt, das ist ja gar nicht nötig. Der Satan ist viel gerissener. Er macht sich nur die Vernunft des Petrus zunutze. Ach Petrus, du bist doch wenigstens vernünftig. Du denkst doch nicht so wie der. Du kannst doch richtig nachdenken. Und dieses Verständnis war, wie das eines jeden Juden, wenn der Messias kommt, dann kommt er als Richter für die Gottlosen, das ließ sich gut verstehen. Aber Jesus verkündete einen anderen Richter. Ja, der Richter kommt, auch das Gericht kommt, aber das Gericht, das muss nicht an den Gottlosen vollzogen werden, sondern das wird an dem Richter vollzogen und so ganz öffentlich sogar, denn der stirbt auf einmal am Kreuz, öffentlich. Öffentlich hingerichtet. Schon im Alten Testament prophezeit, dass der Messias kommen wird, das unschuldige Lamm, die Sünde der ganzen Welt auf sich zu nehmen und aus der Welt zu schaffen. Und wer ihn dann nach seiner Auferstehung anfleht, der wird das Heil erleben. Dieses Angebot will der Satan verhindern. Und für diesen Plan spannt er Simon Petrus, den Torschützen, den Bekenner, den Felsen, auf den die Gemeinde gegründet werden soll, für diesen Plan spannt er ihn ein. Und das ist spannend, dass das so dicht beieinander ist. Auf der einen Seite dieses Bekenntnis, du bist der Christus, und auf der anderen Seite dieser Versuch, Christus von diesem Weg abzubringen. Petrus wird ein so ausgezeichnetes Zeugnis ausgestellt, sollte es der Durcheinanderbringer nun schaffen, den Petrus zu kippen? Ach was, wenn er es nur schafft, den Petrus der Vernunft wegen ein bisschen umzustimmen, ihn sozusagen doch zu einem Feind des Kreuzes zu machen oder zumindest sagen, das ist nicht unser Geschmack mit dem Kreuz. Das passt eigentlich nicht so. Was hätte da der Durcheinanderbringer nicht gewonnen? Der Satan muss Petrus bereits über einen langen Zeitraum für diese Vorstellung gewonnen haben, denn die ist auch bei ihm nicht gleich wieder raus. Als Jesus da im Garten Gethsemane ist, da greift gerade Petrus zum Schwert und haut dazwischen. Welches Ziel verfolgt der Durcheinanderbringer? Es liegt ja eigentlich auf der Hand, den Plan Jesu kaputt zu machen. Aber welches Ziel verfolgt Jesus? Im Lukas-Evangelium Kapitel 22, 15 sagt Jesus, mich hat sehnlich verlangt, das Passamahl mit euch zu essen, bevor ich leide. Jesus wollte nicht sterben, sondern sein Sterben wollte er gedeutet wissen, aber nicht von irgendwem, sondern er wollte es selbst deuten. Er wollte sein Sterben nicht den nachträglichen Einfällen irgendwelcher Leute überlassen. So ähnlich wie wir vielleicht, wenn ein Maler ein Bild gemalt hat, sagt der Lehrer in der Schule, was hat sich der Maler dabei gedacht? Was hat sich der Maler dabei gedacht? Angebote? Man kann ja eigentlich alles sagen. Meistens ist der Maler schon tot, der kann sich gar nicht wehren. Wie? Fisch und Haifisch. Stimmt, ja, richtig. Fisch und Haifisch, passt auch. Ja? Der Maler, der mir das geschenkt hat, hat gesagt, weißt du, schenk dir das mal, das sind so Pinselabstriche. Hab mir nichts dabei gedacht. Die Leute werden irgendwas finden. Ich male öfter Bilder, wo die Leute denken, ey, das ist das. Und dann sage ich, ja, haben recht. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Das wollte Jesus nicht anderen überlassen, warum er stirbt. Sein Sterben sollte nicht durch nachträgliche Einfälle und Ideen anderer gedeutet werden, sondern er wollte es selbst deuten. Und das ist wohl die stärkste Aussage Jesu, wie er sein Sterben deutet. Nämlich, das fand ich gestern in der Jugendstunde interessant, dass einer das so sagte, oder eine das sagte, Jesus ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Habe ich gedacht, wenn das nachher hier so im Gottesdienst passiert, dass das gleich einer sagt, ist ja gleich schon die Pointe genommen. Bei all dem, was wir gehört haben, und was stimmt, ist das das wesentliche Ziel Jesu. Wer ist Jesu? Jesus. Jesus ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Mir liegt herzlichst daran, mit euch dieses Lamm zu essen. Mir liegt herzlichst daran, dass ihr das in eurem Leben annehmt, aufnehmt. Das wäre mein Wunsch, sagt sich Jesus, sagt Jesus auch so zu seinen Jüngern. Zum Durcheinanderbringer gehört allerdings, dass ihm das nicht gefällt und dass er diesen Plan durchkreuzt. Und er macht das eigentlich ganz raffiniert. Es geht dabei ja um das Thema der Sünde. Das Erste, was er macht, ist, dass er die Sünde verharmlost und nach der Tat den Täter so dermaßen verklagt, dass der denkt, ich werde nie wieder froh. Das kann mir niemand mehr vergeben. Und dann vielleicht dazu neigt, sich nur noch wegzuwerfen. Der Satan trennt uns von einem fröhlichen Leben. Aber sein Konzept geht nicht auf, wenn Christus als Sühne für unsere Sünde verkündigt und angenommen wird. Auch beides dürfen wir nicht versäumen. Das zu verkündigen, dass Jesus für unsere Sünde gesühnt hat, und das andere sollen wir auch nicht versäumen, dass wir dieses Angebot in unserem Leben annehmen. Der Richter richtet, indem er sich selbst hinrichten ließ. Und seine, gestattet mir das alte Wort für Gnade, und seine Huld ist größer als unsere Schuld. Ich wünsche uns allen eine bunte Zukunft. Eine Zukunft mit dem, dem die Zukunft gehört, mit Jesus Christus. Und lasst uns im Bekennen dabei nicht blass bleiben, sondern Farbe bekennen, dass wir uns zu ihm bekennen. Wenn es uns von Gott geschenkt ist, das haben wir ja gehört, dass das nicht so selbstverständlich ist, das kann uns keiner vermitteln, aber das kann so als Steilvorlage zu uns kommen und dann gilt es auch rein das Ding. Wenn wir wissen, wer Jesus Christus ist, dass wir ihn auch für unser Leben annehmen. Das wäre auch mein Wunsch für euch sechs. Aber nicht nur für euch sechs, sondern für uns alle.